Liebe Silvestergemeinde, ein unruhiges Jahr eilt der Ziellinie entgegen. Und die ganzen Unglücksberichte der letzten Tage, die Sie ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, sind geradezu wie ein Symptom, wie ein Symbol, wie ein Spiegel dafür, dass diese Welt einfach nicht zur Ruhe kommt. Mögen die Politiker noch so viele beschwichtigende Weihnachtsansprachen halten, damit richten sie überhaupt nichts aus. Da ist jene Reisegruppe aus der Pfalz und aus Mannheim, die wollten heute, also während wir hier zusammensitzen, wollten die heute eigentlich in Leipzig Silvester feiern. Und dann ist gestern dieser schwere Unfall passiert auf der A4 in Osthessen. In der Nähe des Autobahndreiecks Kirchheim, kennen wir alle gut, wo ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Bus dieser Reisegruppe hineinkrachte. Der Busfahrer verlor die Kontrolle. Der Bus walzte auf rund 100 Metern die Leitplanke nieder, überschlug sich, kam erst 50 Meter tiefer zum Stehen. Mehr als 40 Insassen wurden verletzt und 4 Senioren, wie es die Schlagzeile sagt, finden bei dieser Silvesterreise den Tod. Oder wir gehen weiter von Osthessen an die Adria, denken an dieses Schiffsunglück in der Adria auf der Fähre der Norman Atlantic. Knapp 500 Passagiere, es kommt zum Brand. Bis heute weiß noch niemand, was da im Einzelnen passierte, wie das ausgelöst wurde. 11 Todesopfer bisher und viele, viele Verletzte. Und dann schauen wir weiter von der Adria nach Indonesien. Der Airbus der Fluggesellschaft Air Asia verschwindet, es war wohl am Sonntag, verschwindet plötzlich bei seinem Flug von Java nach Singapur. Und von den 162 Menschen an Bord fehlt bis zum Moment jede Spur. Sondierungsflieger haben gesagt, sie glauben, sie hätten Leichen im Wasser schwimmen sehen. Natürlich, diese Meldung gibt es das ganze Jahr über. Und wahrscheinlich fallen sie uns in diesen relativ stillen Tagen dann nochmal besonders deutlich auf. Aber sie sind letztlich nur Symptome am kranken Körper der Welt. Und Sie können das ja fortsetzen, heute wieder bei Spiegel Online die Schlagzeile: Griechenlands Sparer heben Milliarden ab. Die bevorstehenden Neuwahlen in Griechenland lassen dieses so, ja, mit so viel Anstrengung und Versprechung geschnürte Unterstützungspaket schon jetzt wieder völlig fragwürdig erscheinen. Und all dieses, was da draußen passiert, das können wir uns vielleicht noch vom Leibe halten. Wir hören das mal und vergessen es wieder. Aber eine andere Unruhe können wir nicht einfach fernhalten oder abschütteln. Und das ist die innere Unruhe. Und das kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben, diese innere Unruhe, die uns von Zeit zu Zeit befällt. Das kann ausgelöst sein durch Stress oder durch Streitereien oder durch Angst oder durch Ungewissheit über meine Lebensverhältnisse, möglicherweise Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Und dieses gesamte Lebenstempo, das uns ja gerade beim Jahreswechsel bewusst wird, kann auch dazu beitragen. Es ist ja vielen von uns so gegangen, dass wir gesagt haben, schon wieder ein Jahr. Ist das schon so lange her? Ein ganzes Jahr, wutsch, in einem Augenblick. Und wir merken, wie die Zeit galoppiert, schon wieder ein Jahr. Und für viele ist auch das Anlass zu tiefer Unruhe. Und in diese Situation hinein, da klingt unser Predigttext wie ein heller Glockenton, wie ein wunderbares Versprechen. Und ich freue mich, Ihnen diesen Text mitgeben zu dürfen, nicht nur in den heutigen Abend hinein, sondern in das ganze neue Jahr. Es steht im Hebräerbrief, Kapitel 4, und der erste Vers ist dieses große, große Versprechen, wo im Auftrag Gottes der Hebräerbrief schreibt: Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Was für ein Versprechen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Unmittelbar vorher berichtet der Text von einem traurigen Beispiel aus der Geschichte Israels. Israel war aus der Unterdrückung befreit worden. Gott hatte ihnen Ruhe versprochen. Er hat gesagt, ich bringe euch in ein neues Land und ihr werdet in diesem neuen Land innere und äußere Ruhe finden. wenn ihr mir vertraut, wenn ihr mir gehorcht. Aber so schreiben diese Verse, die Mehrheit der Israeliten kam eben nicht zur Ruhe, sie kamen nicht mal ins Land. Und woran sind sie gescheitert? Was war der Grund für die bleibende Unruhe? Dass sie Gott nicht geglaubt haben. Das wird ganz deutlich gesagt in Vers 2, etwa Hebräer 4, Vers 2, das steht noch nicht auf ihrem Zettel, aber das Wort der Predigt half ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Das heißt, sie waren auf Deutsch selber schuld. Sie haben es abgewiesen, was ihnen allein hätte helfen können. Und Vers 6 nochmal, die, denen es verkündigt wurde, zuerst sind nicht hineingekommen wegen ihres Ungehorsams. Das heißt, wegen ihres Unglaubens, wegen ihres Misstrauens gegen Gott. Aber dann hat Gott sein Versprechen erneuert. Und Gott sagt, und das ist dann unser wunderbarer Vers 9, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und jetzt erweitert Gott das und sagt, ja, das gilt für mein Volk Israel, aber das gilt weit über Israel hinaus für alle Menschen, die mir, dem heiligen, allmächtigen, lebendigen Gott vertrauen, der ich mich euch in Jesus Christus zeige. Das ist Gottes neues Versprechen. Und Israels verzweifelte Suche nach dieser Ruhe ist ein Spiegelbild auch unserer Situation. Und deswegen ist das Erste, was wir heute Abend festhalten wollen, wir werden drei Punkte haben. Erstens, wir sehnen uns nach Ruhe. Wir sehnen uns nach Ruhe. Und ich kenne keinen Menschen, der diese Sehnsucht, der diese Bitte, der dieses Ansinnen nicht unterstreichen würde. Jeder Mensch sehnt sich auf die eine oder andere Weise nach Ruhe. Wenn wir auch unterschiedliche Vorstellungen von Ruhe haben vielleicht. Sogar mit ziemlicher Sicherheit. Aber denken Sie nur auf die Inschriften in den Grabsteinen. Hier ruht in Frieden. Oder Ruhe sanft. Oder diese Behauptung, eingegangen zur ewigen Ruhe. Diese Inschriften sind ja nicht unbedingt ein Ausdruck dessen, was wirklich Tatsache ist, sondern sie drücken aus, was man dem Angehörigen wünscht. Und was man sich für sich selbst wünscht, Ruhe in Frieden. Was die Verstorbenen im Leben nicht gefunden haben, soll ihnen jetzt möglichst im Jenseits beschert sein. Das ist der Wunsch. Und wie anders ist oft unsere Alltagserfahrung. Wir empfinden uns oft als Getriebene. Und es ist erschreckend, das sagen uns Pädagogen immer wieder, wie viele Kinder schon regelmäßig morgens Beruhigungsmedikamente schlucken, bevor sie zur Schule geschickt werden. Doch sehr viel verantwortungslos verschrieben. Das Lebenstempo in unserer Gesellschaft wird immer schneller. Die durchschnittliche Dauer von Ehen zum Beispiel wird immer kürzer. Man spricht schon von Lebensabschnittspartnern. Unsere Kultur ist charakterisiert als Erlebnisgesellschaft. Immer wieder die schnelle, ruhelose Suche nach dem nächsten Glück und nach dem nächsten Kick. Nach der nächsten Action. Ständig werden neue Bedürfnisse suggeriert, uns nahegelegt, irgendwie hervorgerufen und ihre Erfüllung wird versprochen. Wir leiden unter dauernder Reizüberflutung. Und wir leiden auch darunter, dass wir letztlich zu viele Informationen bekommen und es sehr, sehr schwer ist, die richtig zu filtern und einzuordnen. Und viele Informationen, die wir eigentlich brauchten, bekommen wir dagegen nicht. Eine totale Unruhe. Und ein weiteres Symptom unserer Zeit können Sie gut an der Schnittfolge der Musikvideos absehen. Also gerade den jungen Leuten ist das ja klar, ne? Die werden immer schneller, die Schnittfolgen werden immer rasanter. Oder die Technomusik, die mit bis zu 200 Beats pro Minute sich bewegt. Viele merken nach einer Weile, dass sie damit auch nicht klarkommen. Sie sehen sich nach einem Ruhepol, nach einem Ausgleich. Manche Leute stürzen sich deswegen in die Esoterik, andere flüchten in den Alkohol. Der Soziologe Barz hat einmal gesagt, dass das gerade die Leute in den Städten auch besonders betrifft. Er sagt, immer mehr Städter stehen auf Magie und Esoterik. Warum? Weil sie sich holen, was in der Hektik, im Stress, in der Sachlichkeit fehlt. Sie wollen sich und andere spüren. Das heißt, sie wollen zu sich selbst irgendwie finden. Sie wollen zur Ruhe kommen. Allerdings muss man zugeben, können wir das Problem nicht allein auf die kulturelle und gesellschaftliche Ebene schieben, denn es steckt viel tiefer, es steckt im Herzen. Wir werden nach der Predigt ein Lied singen von Fürstin Eleonore von Reuß. Die Fürstin lebt im 19. Jahrhundert, 1835 bis 1903. Und sie hat an ihren Zeitgenossen ein ganz ähnliches Problem beobachtet. Sie haben den Text von Fürstin Reuß auch auf Ihrem Gottesdienstzettel unter dem Predigttext. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Und was beobachtet sie bei ihren Zeitgenossen? Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist also nicht nur ein typisch postmodernes Problem des 21. Jahrhunderts offensichtlich. Erlebnisgesellschaft, Fleißgesellschaft, die Unruhe bleibt die Unruhe. Und jetzt können wir, wenn Sie wollen, noch mal rund 1400 Jahre zurückgehen. Und dann fahre ich hier meinen nächsten Zeugen auf und wir stoßen wieder auf den gleichen Befund. Das ist ein Mann aus Nordafrika, der beschreibt sein Lebensgefühl, das ihn lange Zeit bestimmt hat und das er auch bei anderen Menschen so wiedergefunden hat, als tiefe, tiefe innere Unruhe. Und dieser Mann hat auf Latein kommuniziert und er hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, Cor nostrum inquietum est. Unser Herz ist ruhelos. Augustin um 400 vor Christus, nach Christus. So ganz so alt war er doch nicht. Also um 400 nach Christus. Ja, dieser berühmte Ausspruch Augustins, Cor nostrum inquietum est. Und all dieser Unruhe aus dem 5., dem 19. und dem 21. Jahrhundert steht unser Predigttext wie ein großes Versprechen gegenüber. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es gibt noch Ruhe. Es gibt noch einen Ort, wo du wirklich Ruhe finden kannst. Endlich Ruhe. Und jetzt müssen wir klären, was ist das für eine Ruhe und wie können sie diese Ruhe kriegen? Was ist mit dieser Ruhe gemeint? Wir lesen die ersten drei Verse, also 9-11. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Nämlich durch den gleichen Ungehorsam wie die Israeliten, die Gottes Ruhe angebot, so frech und dreist und selbstgerecht ausgeschlagen haben. Welche Ruhe ist hier gemeint? Fragen Sie 10 Leute, was die unter Ruhe verstehen. Sie werden wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten bekommen. Und deswegen definiert Gott hier, was er unter Ruhe versteht. In Vers 9 steht hier, es ist eine Ruhe für das Volk Gottes, also für die, die sich dem lebendigen Gott anvertrauen. In Vers 10 steht, wer zu Gottes Ruhe gekommen ist. Es ist Gottes Ruhe. Und wir werden sehen, diese Ruhe meint ein persönliches Vertrauensverhältnis zu dem lebendigen Gott. Das ist hier eigentlich mit Ruhe gemeint. Dass ich ihm gehöre, dass ich mit ihm lebe, dass ich weiß, dass mein Leben bei ihm sicher gehalten ist. Also die Bibel setzt den Begriff Ruhe gleich mit Gottesgemeinschaft. Und sie verwendet im Griechischen da verschiedene Begriffe. Und der Begriff, der hier in Vers 9 steht für Ruhe, heißt eigentlich Sabbatruhe wörtlich. Und damit ist nicht einfach ein arbeitsfreier Sonntag gemeint mit Sabbatruhe, sondern damit ist gemeint diese unzerstörbare Einheit und Gemeinschaft mit meinem Schöpfer, die nicht mal der Tod kaputt machen kann. Das ist eigentlich damit gemeint, dass ich bei meinem Schöpfer geborgen bin und sicher bin und aufgehoben bin und nicht mal der Tod das kaputt machen kann. Und diese Sabbatruhe wird verstanden nicht einfach als Bewegungslosigkeit oder Langeweile, sondern als rauschendes Fest, als Fest der Freude, die geschenkt wird durch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. So ist das gemeint. Und das heißt nun, alle anderen Varianten von Ruhe, alles, was wir Menschen uns so unter Ruhe feststellen und vorstellen, das sind jeweils nur unterschiedliche Formen von Unruhe. Nur in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gibt es wirklich Ruhe. Und sehen Sie diesen Unterschied. Alle anderen Ruheversprecher, etwa in der Esoterik, die sagen, wir geben euch etwas, was euer Bedürfnis nach Ruhe stillt. Wir geben euch etwas, was euch hilft, zu euch selbst zu finden. Was euch in euch selbst verankert, was euch in euch selbst Ruhe finden lässt. Und der lebendige Gott, der dreht den Spieß um und er sagt, nein, ohne mich wisst ihr gar nicht, was Ruhe ist. Ohne mich wisst ihr gar nicht, was euch wirklich im Tiefsten fehlt. Ich definiere jetzt Ruhe, sagt Gott. Und Ruhe bedeutet, dass du zu mir gehörst. Ruhe bedeutet, dass du bei mir geborgen bist. Ruhe heißt, dass du mit deinem Schöpfer in einem versöhnten, bereinigten, lebendigen, geklärten Verhältnis lebst. Das ist Ruhe, sagt Gott. Und Gott sagt, diese Ruhe kann heute beginnen. In Vers 7 wird das ausdrücklich gesagt. Er bestimmt abermals einen Tag, ein Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Die Israeliten haben sie damals verstockt, ihre Herzen. Aber du kannst heute diese Ruhe finden, sagt Gott. Und er bietet sie uns heute an. Und diese Ruhe, die heute beginnen kann, verspricht Gott, wird auf ewig Bestand haben. Also, Ruhe gibt es nur bei dem lebendigen Gott. Das müssen wir festhalten. Und diese Ruhe, das ist nicht einfach ein weiteres therapeutisches Angebot. Das ist nicht sozusagen die religiöse Stimme auf dem Markt der Entspannungstherapien, so wie es eben östliche Meditationen gibt und Fitnessprogramme und andere ertränken ihre Unruhe im Alkohol und die nächsten machen wieder irgendwelche Entspannungsübungen und wir bieten eben gewissermaßen dann die christliche Variante an. Ein bisschen über Gott nachdenken, ein bisschen Religion, das kann dir auch schon ein bisschen Ruhe schenken. Nein, Gott hebelt alle diese anderen Ruheangebote aus und er bestimmt souverän Ruhe völlig neu. Und Gott sagt, du Mensch, was du in erster Linie brauchst, ist nicht Selbstfindung. Was du in erster Linie brauchst, ist nicht Entspannung. Was du in erster Linie brauchst, ist nicht eine neue Form von Innerlichkeit. Was du in erster Linie brauchst, ist nicht Ablenkung, das schon gar nicht. Sondern du brauchst mich. Du brauchst ein geklärtes, persönliches Verhältnis zu mir. Und das ist der Weg zur Ruhe. Und damit wiederholt der Hebräerbrief, was schon Jesus Christus gesagt hat in Matthäus 11, Vers 28. Hochinteressant. Da sagt schon Jesus, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Und er hätte auch sagen können, ihr von Unruhe hin und her Getriebenen. Ich will euch, wissen Sie, was da wörtlich steht, Ruhe geben. In vielen alten Übersetzungen steht da, ich will euch erquicken. Aber wörtlich steht da eigentlich, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden geben. Und erst wenn du bei mir angekommen bist, hast du wirklich Ruhe gefunden. Und dann ein Vers später sagt der Jesus nochmal, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, für dein Herz, für dein ganzes Leben. Und das heißt jetzt im Umkehrschluss, solange ein Mensch sein Verhältnis zu diesem Gott nicht geklärt hat, kann er keine wirkliche Ruhe finden. Er kann sich mit allen möglichen Mitteln beruhigen. Er kann sich sedieren. Er kann sich ablenken. Er kann versuchen, irgendwelche therapeutischen Krücken zu benutzen, die ihm helfen, ein bisschen besser mit seinem Alltag fertig zu werden. Aber er findet nicht diese letzte Ruhe, die Gott doch schenken will. Und damit ist die Frage plötzlich für jeden Menschen wichtig. Unabhängig davon, wie wohl oder unwohl, wie ruhig oder unruhig er sich momentan fühlt. Unsere Befindlichkeit, wie wir hier so sitzen, ist ja sicherlich auch sehr unterschiedlich. Manche von Ihnen fühlen sich bestimmt relativ gut und entspannt und locker und andere, die vielleicht irgendwelche bestimmten schweren Erfahrungen auch hinter sich haben, fühlen sich innerlich viel aufgewühlter. Gott will uns allen helfen, jeweils in unserer Situation, aber er sagt, das Entscheidende ist nicht deine subjektive Befindlichkeit, um die kümmert Gott sich auch, aber er sagt, das Entscheidende ist der objektive Zustand deines Lebens. Wie stehst du da vor dem lebendigen Gott? Das zählt. Und dieser Text will uns aufrütteln. Er sagt in Vers 11 zum Beispiel, lasst uns bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam wie die Israeliten. Häng dich da rein, klär das. Und der Hebräerbrief sagt nicht nur, dass wir es tun sollen, sondern auch wie. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Erstens haben wir gesagt, wir sehnen uns nach Ruhe. Zweitens, man muss zur Ruhe kommen. Und die Betonung liegt auf diesem Wörtchen kommen. Also zweitens, man muss zur Ruhe kommen. Schauen Sie, das steht doch hier im Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Man kann das wörtlich übersetzen, lasst uns eifrig bedacht sein, hineinzukommen. Also mit höchstem Engagement. Das macht man nicht mal so nebenbei. Diese Ruhe ist nicht der Normalfall. Diese Ruhe kommt nicht einfach über uns. Diese Ruhe kann man verpassen. Das Volk in der Wüste wird uns als abschreckendes Beispiel vor Augen geführt. Sie haben nicht geglaubt, sie haben Gott den Rücken zugekehrt. Sie gaben ein Beispiel des Ungehorsams. Ihr Problem war ihr Unglaube. Sie sind nicht gekommen, denn sie haben nicht geglaubt. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Schlüssel. Was heißt kommen? Kommen ist Glauben. Zu Gott kommen heißt Gott persönlich vertrauen. Kommen ist Glauben. Und der Hebräerbrief sagt, wir haben es doch leichter als die Israeliten. Gott ist uns ja viel mehr entgegengekommen. Gott hat uns Jesus geschickt. Gott hat sich als Person in seinem Sohn gezeigt. Was wollt ihr denn eigentlich noch? Und der Jesus hat uns das zugerufen. Er hat auch wieder dieses Wort kommen benutzt. Er hat gesagt, kommt her zu mir. Zu Gott kommen heißt zu Jesus kommen. Kommt her zu mir. Hineinkommen. Kommt zu mir. Dann werdet ihr Ruhe finden. Also Matthäus 11, Vers 28 sagt genau das Gleiche wie Hebräer 4, Vers 11. Zu Jesus kommen. Wir müssen zu Jesus kommen. Und dann sagt dieser Vers 10 so interessant, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Das ist etwas kompliziert auf den ersten Blick. Aber Sie erinnern sich an den Schöpfungsbericht. Da wird gesagt, dass Gott von seinen Werken geruht hat am siebten Tag. Und im übertragenen Sinne bedeutet zu Gott kommen, dass wir von unseren Werken ruhen. Dann finden auch wir zur Ruhe. Und das heißt, dass wir aufhören zu glauben, wir könnten durch unsere Werke, durch unsere guten Taten, durch unsere Moral, durch unser religiöses Leben, durch unsere Anständigkeit uns bei Gott einkaufen. Das bedeutet im Grunde genommen ruhen von unseren Werken. Solange wir uns auf unsere Werke verlassen, verstehen Sie, werden wir immer unsicher bleiben. Weil wir nie wissen können, ob unsere Werke vor diesem Gott ausreichen. Und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, von der Bibel her, sie reichen garantiert nie aus. Meine Werke reichen garantiert nie aus und Ihre Werke auch nicht. Erst wenn wir uns auf Jesus verlassen, dass er uns vergibt, dass wir seine Rettung brauchen, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, erst dann werden wir Ruhe finden, weil wir erst dann wissen, er sorgt für uns. Und er kann das tausendmal besser als wir selbst. Erst dann, wenn wir ruhen von unseren Werken, erst dann, wenn wir sagen, ich brauche deine Rettung, ich brauche deine Hilfe und ich höre endlich auf, mich mit meiner Hochwohlanständigkeit irgendwie bei dir in ein besseres Licht drücken zu wollen. Erst dann werden wir wirklich Ruhe finden. Man muss zur Ruhe kommen. Wir können Ruhe nicht direkt anstreben, sondern es geht darum, dass wir nahe bei Jesus sind. Und dann werden wir zur Ruhe kommen. Und jetzt gibt's einen Einwand. Einen naheliegenden Einwand, dass jemand sagt, ach bitteschön, das ist nicht jedermanns Sache, diese Ruhe. Sorry, ich brauche diese Ruhe nicht unbedingt. Mir reicht meine Familie und meine Lebensversicherung und mein Bankkonto und meine regelmäßige Gesundheitsvorsorge und mein gediegener Freundeskreis. Das reicht mir schon, um Ruhe zu haben. Mehr brauche ich gar nicht. Also es gibt sicherlich Leute, die da diese religiöse Krücke ganz gut verwenden können und die sollen das auch haben, da habe ich gar nichts dagegen. Aber ich brauche es nicht. Und dem schiebt der Hebräerbrief eine Begründung beziehungsweise einen Riegel vor und eine Begründung hinterher, weil er sagt, warum unbedingt jeder kommen sollte. Sei vorsichtig, sagt der Hebräerbrief. Du musst auch kommen. Schließ das nicht zu schnell aus. Red dich nicht zu schnell raus. Warum musst du kommen? Und das wird uns erklärt in den Versen 12 und 13. Da sagt der Hebräerbrief, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Also das Wort Gottes durchtrennt wirklich unser Innerstes und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Sie verstehen das Argument an dieser Stelle. Wenn jemand sagt, ach, ich brauche die Ruhe nicht, dann sagt der Hebräerbrief, stopp, du kannst Gott gar nicht entkommen. Vers 13, kein Geschöpf kann sich unsichtbar machen vor Gott. Und dann werden hier sehr krasse Begriffe verwendet. Alles ist nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Und dieses Wort aufgedeckt ist ein ganz besonderes Wort. Wissen Sie, es wurde verwendet, wenn man die Opfertiere, den Opfertieren die Kehle durchschnitt und ihnen den Nacken gewissermaßen zurückhielt, um zu schneiden. Das war das Wort für aufgedeckt. Völlig bloß. Und wenn ein Gerichtsverfahren war, hat man es in manchen Ländern so gemacht, dass der Kopf des Angeklagten fixiert wurde. Wodurch? Man wollte ihn zwingen, den Richter anzuschauen. Das war eine ganz raffinierte Methode. Man hat einfach einen Dolch in seinem Nacken postiert. Und wenn er sich bewegt hätte, nach rechts oder nach links, dann hätte er sich quasi selbst massakriert. Und so war er gezwungen, mit dem Dolch im Nacken dem Richter ins Angesicht zu schauen. Face to face. Aufgedeckt. Und der Hebräerbrief verwendet dieses Verb, um deutlich zu machen, so stehst du vor Gott. Du kannst ihm nicht entkommen. Du kannst dich nicht wegducken vor diesem Gott. Er sieht dich, er durchschaut dich, er durchschaut dein Herz. Und das Instrument, mit dem Gott uns überführt, ist sein Wort. Das sagt Vers 12. Gottes Wort dringt wirklich durch. Es deckt unsere ganzen Gewissensprobleme auf. Es sagt uns, wo unsere Schuld steckt. Gottes Wort ist hier beschrieben, ja, wenn Sie so wollen, wie ein medizinisches Gerät. Gottes Wort wird hier beschrieben fast wie die Röhre bei der Kernspintomographie. Und diese Röhre, die wirkt natürlich bedrohlich für einen Patienten. Aber die Röhre bei der Kernspintomographie soll ja helfen. Und so wirkt Gottes Wort, wenn man es wirklich ernst nimmt, wenn man sich diesem Wort wirklich aussetzt, wenn man ihm wirklich ins Angesicht schaut, wirkt Gottes Wort bedrohlich, aufgedeckt. Gott redet mir rein in mein Leben. Gott stört mein Gewissen auf. Gott geht mir nach. Gott stellt mich. Er ist absolut ernsthaft. Aber er macht das, um mir zu helfen. Er macht das, um mich zu überführen, damit ich endlich zugebe, dass ich seine Vergebung brauche. Und deswegen sagt das der Hebräerbrief nochmal ganz deutlich und ohne mit der Wimper zu zucken. Wir müssen am Ende von Vers 13, wir müssen Rechenschaft geben. Wir müssen Gott Rechenschaft geben. Sie werden Gott für ihr Leben Rechenschaft geben und ich. Und wir werden es nicht wegducken können. Wir werden es nicht in die Büsche schlagen können. Wir werden uns nicht rausreden können auf mangelnde Zurechnungsfähigkeit oder sonst irgendwas. Wir werden Rechenschaft geben müssen. Und dann wehe uns, wenn wir keinen haben, der uns vergeben hat, wenn wir keinen Fürsprecher haben. Und deswegen wird jetzt ganz deutlich, wir brauchen einen Fürsprecher. Kein Mensch kann es sich leisten, auf diese Ruhe mit Gott zu verzichten. Kein Mensch kann anderweitig zur Ruhe wirklich kommen. Wir müssen kommen zu Jesus. Und dann der letzte Schritt, der letzte gedankliche Schritt. Jetzt könnte ja jemand sagen, okay, dass ich einen Fürsprecher brauche, das leuchtet mir ein. Also so ganz ohne Fürsprecher vor diesem heiligen Gott mit dieser mittelmäßigen Lebensbilanz sehe ich ein, da werde ich nicht durchkommen. Ich brauche einen Fürsprecher. Aber dann taucht natürlich die entscheidende Frage am Schluss auf und die lautet, warum ausgerechnet Jesus? Warum geht das nur über Jesus? Und das ist die Kernfrage des Hebräerbriefs. Auch dort unter den Empfängern dieses Briefes und in dieser Gemeinschaft, wo das vorgelesen wurde, da gab es wahrscheinlich Leute, die kamen aus dem Judentum und die haben gesagt, ja, aber unsere alte Religion reicht doch auch genauso. Warum noch unbedingt Jesus? Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, das will ich euch jetzt am Ende erklären. Und darum lautet unser dritter Punkt, Jesus ist der einzige Ruhepol. Also erstens, wir sehen uns nach Ruhe. Zweitens, man muss zur Ruhe kommen. Und drittens, Jesus ist der einzige Ruhepol. Und das begründet der Hebräerschreiber jetzt sehr präzise. Und er macht das und ich bitte Sie, sich da noch ein paar Minuten drauf einzulassen und dann sind wir durch diesen wirklich relativ komplizierten, aber so erfreulichen und ermutigenden Text am Ende auch wirklich durch. Also Jesus ist der einzige Ruhepol, sagt er. Warum? Ich will es dir begründen. Ich will dir meine Fakten gewissermaßen auf den Tisch legen. Und dann vergleicht er Jesus mit einem Amtsinhaber, der den Lesern vertraut war. Die kamen ja größtenteils aus dem Judentum, nämlich mit dem Hohepriester. Und dieser Hohepriester, der war immer nur ein Jahr im Amt. Und der wichtigste Tag, an dem der Hohepriester auftrat, war der sogenannte Yom Kippur. Gibt's ja heute immer noch in Israel, der Versöhnungstag. Und wer am Yom Kippur nicht begriff, dass er einen Fürsprecher brauchte, der begriff es wahrscheinlich nie. An diesem Tag und nur an diesem Tag, einmal im Jahr, durfte und musste der höchste Priester in das Innerste des Tempels hinein, in das sogenannte Allerheiligste. Da waren die 10 Gebote, diese Gebotstafeln als Zeichen für die Gegenwart Gottes. Natürlich wussten die, dass da nicht Gott im Allerheiligsten sitzt, aber das war das Symbol für die Gegenwart Gottes. Und dieser hohe Priester, der hatte einen sehr interessanten Talar, der war also wesentlich aufwendiger als dieser hier konstruiert. Der hatte nämlich vorne eine goldene Brustplatte mit 12 Edelsteinen auf seinem Gewand. Und diese 12 Edelsteine standen für die 12 Stämme Israels. Und damit war deutlich, stellvertretend für diese 12 Stämme tritt er jetzt da auf, der hohe Priester. Er ist ein Fürsprecher für das ganze Volk. Und dann leistet er dort diese Symbolhandlung, mit dem deutlich gemacht wird, wir brauchen Vergebung unserer Sünde. Aber vorher, bevor der hohe Priester für die Sünden des Volkes die Stellvertretung erwirken konnte, musste er was? Braucht er Vergebung für seine eigenen Sünden? Musste er erstmal Vergebung für sich selbst erwirken? Er musste ein Opfertier schlachten, das hatte Gott so angeordnet. Das war auch symbolisch gedacht, Gott hat den Leuten klar gemacht, ihr braucht Vergebung, ihr braucht meine Vergebung, ihr braucht ein stellvertretendes Opfer. So, und dann brachte der Hohepriester für sich selbst das Opfer und dann für das Volk. Und er durfte sich nicht lange in diesem Heiligtum aufhalten. Und außerdem war jeder Hohepriester nur ein Jahr im Amt. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, Leute, alles schön und gut mit dem hohen Priester, aber sieh dir Jesus an. Warum Jesus der einzige Ruhepol ist, warum ausgerechnet er? Jesus ist viel, viel mehr als jeder Hohepriester. Und das beschreibt er dann hier in Vers 14. Er sagt, weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Also der alte Hohepriester, der ging mal in dieses Allerheiligste rein. Der war selber sündig. Aber er sagt, unser Hohepriester ist Jesus. Und Jesus hat keine Sünde. Jesus ist auch nicht nur einfach ins Allerheiligste reingegangen, sondern Jesus ist bei Gott, in Gottes Gegenwart. Er ist in den Himmel gegangen. Er hat die Himmel durchschritten, also diese unsichtbare Welt zwischen unserer diesseitigen Erde und der absoluten Gegenwart Gottes. Da ist Jesus jetzt. Er ist im Gegensatz zu dem hohen Priester, der sonst immer für euch aufgetreten ist, auch nicht einer, der selbst für seine Sünde sorgen muss, sondern der sündlos ist. Und darum kann Jesus euch ganz anders vertreten. Das ist das eine, was Jesus von all den anderen hohen Priestern unterscheidet. Er ist einflussreich. Er ist einflussreich. Schaut mal hin, unser hoher Priester ist Jesus, Gottes Sohn. Der hat die Himmel durchschritten. Und deswegen können wir ihm noch vertrauen. Schauen Sie, wenn ein Verbrecher vor Gericht steht, dann wird es ihm kaum etwas nützen, wenn ein Gangsterkollege ein gutes Wort für ihn einlegt. Das wird einem Mörder wenig helfen, wenn ein anderer Mörder vor Gericht für ihn ein gutes Wort einlegt. Ein Fürsprecher muss einflussreich sein. Und der Hebräerbrief zeigt, genau das ist Jesus. Er ist Gottes Sohn. Er ist derjenige, der dem Richter am allernächsten steht. Die anderen Hohepriester waren sterbliche Menschen, mussten für ihre eigenen Sünden opfern und konnten nur kurze Zeit im Heiligtum bleiben und wurden dann nach einem Jahr wieder abgelöst. Aber er ist immer da und er hat die Himmel durchschritten. Und er ist der Sohn des allmächtigen Gottes. Er ist selber Gott. Und deswegen ist er unendlich viel einflussreicher als alle unsere menschlichen Hohenpriester. Er ist dem Vater gleich. Obwohl er ganz Mensch wurde, hat er jetzt wieder alle göttliche Vollmacht. Und dieser Jesus ist unser großer Fürsprecher, ist unser hoher Priester. Und wenn einer Einfluss hat, dann er. Sehen Sie, was das für ein Vorrecht ist, dass wir an Jesus glauben dürfen. Dass wir einen Fürsprecher haben, der so einflussreich ist vor dem heiligen Gott und ewigen Richter. Aber nun kommt es noch besser. Dieser hohe Priester, der ist nicht nur einflussreich, sondern er ist B, auch einfühlsam. Also er ist trotz seiner Macht nicht nur einflussreich, sondern einfühlsam. Und das wird jetzt in Vers 15 entfaltet. Da sagt er, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist wie wir. Aber ohne Sünde geblieben. Und darin sehen Sie also diesen zweiten Aspekt. Unser hoher Priester ist einfühlsam. Jesus ist nicht nur nahe zu Gott, sondern Jesus ist auch nahe zu uns Menschen. Jesus ist nicht nur mächtig, sondern Jesus ist auch mitleidsvoll. Jesus ist nicht nur einflussreich, sondern Jesus ist auch einfühlsam. Und sehen Sie hin, woran der Hebräerbrief das festmacht. Er sagt, Jesus hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit. Das ist eine doppelte Verneinung. Und die macht es eigentlich besonders stark. Er hat Mitleid mit ihrer und mit meiner Schwachheit. Jesus sieht uns und er sieht unsere Schwachheit, aber er hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Und hier steht im Griechischen das Wort Sympatheo. Daher kommt unser Wort für Sympathie. Jesus hat Sympathie mit unserer Schwachheit, das heißt, er leidet mit. Und unsere Schwachheit gehört zu unserem Menschsein dazu. Das ist noch nicht unbedingt unsere Sünde, aber unsere Schwachheit, wir sind verletzlich. Wir sind angreifbar. Wir haben unsere ganz natürlichen Grenzen. Wir haben auch körperliche Schwachheiten. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir haben Schmerzen, wir haben Trauer, wir haben Angst. Und Jesus, sagt der Hohepriester, er versteht uns. Er kann mitleiden mit unserer Schwachheit. Was für ein Angebot. Keiner versteht uns so gut wie Jesus. Keiner versteht Sie persönlich so gut wie Jesus. Egal in welcher Situation Sie sind, egal in welcher Gefahr, egal welche Angst Sie haben, egal welche Not, egal welches Problem. Keiner versteht dich so gut wie Jesus. Das sagt der Hebräerbrief. Denn er hat ja selbst, dieser Jesus, so unendlich viel mitgemacht. Ich bin einsam, er war es noch viel mehr. Ich bin verachtet, er war es noch viel mehr. Ich leide Schmerzen, er litt noch viel mehr. Am Grab seines Freundes Lazarus hat ihn die Trauer fast umgehauen. Im Garten Gethsemane hat er vor Angst Blut und Wasser geschwitzt, weil er genau wusste, was auf ihn zukommen würde. Er ist einfühlsam. Er hat Sympathie mit deiner Schwachheit. Das heißt, er versteht dich. Keiner kann sie so gut und so tief verstehen wie Jesus. Das ist die zweite große Eigenschaft unseres hohen Priesters. Er ist nicht nur einflussreich, sondern er ist einfühlsam. Und das war das Problem der anderen Religionen, dass ihre Götter entweder zu menschlich und damit zu schwach oder zu abgehoben und dann zwar angeblich allmächtig, aber zu fern waren. Allah ist absolut unnahbar. Der Allah des Islam ist überhaupt nicht zugänglich für irgendjemanden, wirklich zugänglich. Aber der allmächtige Gott, er ist beides. Er ist nah und er ist mächtig. Er ist einflussreich und einfühlsam. Und er ist für sie ganz persönlich da. Er war versucht wie wir, sagt der Hebräerbrief hier. Er ist auch angegriffen worden. Jesus ist nicht einfach 10 Meter über dem Boden geschwebt. Er ist vom Teufel angegriffen worden. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er wurde verleumdet, er wurde madig gemacht, er wurde unheimlich angegriffen. Und als er für uns die Strafe am Kreuz getragen hat, wollten sie ihn noch dazu bringen, das abzulehnen und vom Kreuz herunterzusteigen und den Auftrag des Vaters zu unseren Gunsten nicht zu erfüllen. Aber er hat sich nicht davon abbringen lassen. Er hat die ganze Versuchung am eigenen Leibe gespürt. Versucht wie wir, sagt der Hebräerbrief. Er hat Kämpfe ausgestanden, er hat Druck ertragen. Niemand ist einfühlsamer als Jesus. Und er kann uns so gut verstehen. Und nehmen Sie das bitte als Tatsache. Jesus versteht Sie. Jesus versteht Sie. Und wenn kein Mensch Sie mehr versteht in irgendeiner Situation, Jesus versteht Sie garantiert. Er ist einflussreich und er ist einfühlsam. Und dann C, er ist auch einwandfrei, nämlich ohne Sünde. Er, der so einfühlsam und so einflussreich ist, er ist aber doch ohne Sünde geblieben, weil er Gottes Sohn ist. Und das sagt der Hebräerbrief hier ganz deutlich. Der in allem versucht worden ist, wie wir am Ende von Vers 15, doch ohne Sünde. Er ist absolut vollkommen gewesen. Und wissen Sie, das war auch wichtig, dass Jesus vollkommen und ohne Sünde geblieben ist. Dadurch konnte er nämlich sein sündloses Leben für mich und für Sie in die Waagschale werfen. Er konnte mit seinem sündlosen Leben für unsere Schuld bezahlen. Denn unser verfuschtes Leben, damit hätten wir niemanden mehr freikaufen können. Nicht uns selbst und erst recht keinen anderen. Aber Jesus hat sein sündloses Leben für Sie und für mich eingesetzt, um für uns stellvertretend die Strafe zu bezahlen und um unsere ganze Schuld und Not zu tragen. Er war das fehlerlose Lamm in Person. Und deswegen ist er nicht nur einfühlsam, nicht nur einflussreich, sondern einwandfrei. Und jetzt kommt das Letzte, was uns der Hebräerbrief noch sagt. Ein letzter Vorzug, warum Jesus der Einzige ist, der uns wirklich Ruhe geben kann. Der einzige wahre Ruhepol. Obwohl er selbst ohne Sünde war, hat er sich die Finger schmutzig gemacht an uns und will uns, obwohl wir Sünder sind, bei sich haben. Und das ist das Letzte, was wir hier sehen. Er ist einladend. Sehen Sie im allerletzten Vers hier, Jesus ist einladend und er lässt uns durch den Hebräerbrief ausrichten. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also dieser hohe Priester ist auch einladend. Alles, was hier über Jesus gesagt wird, hat das eine Ziel, nämlich zu dieser großen Einladung hinzuführen. Vertraue dich Jesus an, geh zu ihm, beuge deine Knie vor ihm, sage ihm, dass du ihn brauchst, bitte ihn um sein Erbarmen, nenne ihm deine Not und er wird sich deine annehmen. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade und dann werden wir Barmherzigkeit finden. Das ist ein starkes Wort, hinzutreten. Das wurde im Alten Testament eigentlich nur für die Priester verwendet. Und der Hebräerbrief sagt jetzt, seitdem Jesus gekommen ist, können Sie wie ein Priester vor Gott treten. Das ist das Geniale. Sie können das, was früher nur die Priester durften. Sie dürfen sich dem persönlichen Gott, dem heiligen Gott persönlich nähern. Sie dürfen hinzutreten. Warum? Weil Jesus für sie gestorben ist. Sie dürfen sich auf Jesus berufen und sagen, allmächtiger Gott, ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber im Namen Jesu, der das getan hat, was auch für mich gilt, nämlich am Kreuz gestorben, komme ich jetzt zu dir und beuge mich vor dir und bitte um deine Gnade, um dein Erbarmen über meine Schuld und dass du mein zerbrechliches Leben in deine Hand nimmst und nie mehr loslässt. Das ist ein eigentümliches Bild, Thron der Gnade. Wer sich auf Jesus als Fürsprecher beruft, heißt das, für den wird Gottes Gerichtsthron zum Gnadenthron. Wissen Sie, im Altertum konnte es die Todesstrafe bedeuten, wenn man sich ungefragt einem Herrscher näherte. Da konnte einer dafür hingerichtet werden, wenn er ungefragt einem Herrscher entgegentrat. Der höchste König, der Herrscher aller Herrscher, der erlaubt mir nicht nur, zu ihm zu kommen, sondern der fordert mich geradezu dazu auf. Der wirbt um meine Gegenwart, der lädt mich offensiv ein. Und deswegen dürfen Sie wissen, Gott hat immer Tag der offenen Tür. Wenn Sie Glück haben, sind Sie vielleicht gerade mal an dem Tag in Washington, wo es im White House mal Tag der offenen Tür gibt. Aber bei Gott ist immer Tag der offenen Tür und gegen Gott ist die Macht des amerikanischen Präsidenten ja geradezu lächerlich. Aber Gott hat immer Tag der offenen Tür. Und er lädt uns ein, komm zu mir. Und damit wir ihm das glauben, damit wir ihm das wirklich zutrauen und uns auf ihn verlassen, hat er sich so weit zu uns heruntergebeugt und ist er uns so weit entgegengekommen. Einflussreich, einfühlsam, einwandfrei und einladend. Und ich finde, das ist so, wird so wunderbar deutlich an einer alten Geschichte aus China, die ich Ihnen noch erzählen will. Da hat ein Fürst ein Mandarin zum Fest eingeladen. Der Tag war gekommen und von überall her kamen die Sänften und Wagen und Kutschen, das Haus voll Glanz und Erwartung. Und da kam noch eine Kutsche. Und dieser Kutsche entstieg unter den Regenschirmen der Diener ein alter, weißhaariger Fürst. Vorsichtig tastete er sich die Stufen der Kutsche hinab. Aber plötzlich blieb er mit dem Schuh hängen. Und noch bevor ihn jemand stützen konnte aus seiner Dienerschaft, fiel er aus der Kutsche kopfüber, so sagt die Geschichte, in eine große Pfütze. Lähmendes Entsetzen unter seinen Begleitern. Aber schon kurz darauf fängt es in den hinteren Reihen der Besucher an zu kichern und zu pusten. Dieser alte Fürst in der Pfütze, das war einfach zu komisch. Stumm sieht der Fürst an seinem schlammigen Bart und dem durchnäßten Gewand herunter. Langsam dreht er sich um und steigt wieder in seine Kutsche. Aber der Mandarin, der mächtige Mandarin, der die Einladung ausgesprochen hat, der hat vom Fenster aus alles beobachtet. Und als er das Lachen hört und sieht, dass der Fürst wieder einsteigt und vor Scham wieder abreisen will, eilt der Mandarin herunter und hält die Kutsche am Tor an. Und er bittet mit aller Herzlichkeit und Ehrerbietung, dem Fürsten doch zu bleiben, er möge doch zum Fest kommen. Aber er kann den traurigen Gast nicht umstimmen. Zu deutlich hatte er gehört, wie man über ihn lachte. Und als alles Reden und Bitten des Mandarinen nichts hilft, geht der Mandarin zurück zu der Pfütze und legt sich selbst in die Pfütze hinein. Und dann erhebt er sich selbst im jetzt ebenfalls schlammigen Gewand aus der Pfütze und bittet den Fürsten noch einmal, bitte komm und reise nicht wieder ab. Und da lässt der Fürst sich bewegen und bleibt zum Fest. Das ist nur ein Bild, das ist nur eine Geschichte. Aber sie deutet wenigstens an, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat noch viel mehr für uns gemacht als dieser Mandarin. Er hat sich für uns in die Pfütze gelegt. Er ist uns nahe gekommen. Er hat sich in den Dreck dieser Welt hineinbegeben. Ist ohne Sünde selbst geblieben, aber hat sich schmutzig gemacht an unserer Schuld. Er hat es sich unendlich viel kosten lassen, unsere Schuld zu bezahlen und unser Vertrauen zu gewinnen, damit wir seiner Einladung folgen. Schauen Sie, er hätte es nicht nötig gehabt. Der Mandarin hätte es nicht nötig gehabt, sich in diese Pfütze zu legen. Jesus hätte es nicht nötig gehabt, zu uns zu kommen und am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Aber er hat es getan aus reiner Liebe. Und verkehrte Welt, nein, das ist Gottes Welt. Darum lasst uns hinzutreten. mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und deswegen konnte Hedwig von Rädern dichten: Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz, nämlich bei Jesus. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Wir werden trotzdem noch manchmal aufgescheucht sein, auch wenn wir zu Jesus gehören. Wir werden trotzdem noch manche schlaflose Nacht haben, natürlich. Wir werden uns trotzdem immer wieder dabei ertappen, dass wir uns Sorgen machen. Das wird alles noch sein, solange wir noch nicht im Himmel sind. Und trotzdem werden wir erfahren, dass wir in dem allen, trotz aller unserer Unruhe und Sorgen und Ängste manchmal auch, dass wir Frieden haben, weil wir geborgen sind in der Ruhe des allmächtigen Gottes. Und darum möchte ich Ihnen ganz viel Mut machen für das neue Jahr. Vertrauen Sie sich diesem heiligen Gott an. Lasst uns hinzutreten. Wenn Sie noch niemals hinzugetreten sind zu diesem allmächtigen Gott, dann machen Sie es zum ersten Mal. Treten Sie mit Zutrauen, mit Dankbarkeit, mit Demut vor diesen Gott und sagen Sie: Herr, ich bin noch nie gekommen, aber jetzt will ich kommen. Und ich bitte dich um deine Vergebung und ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Und wenn Sie es das erste Mal getan haben, dann hat eine Beziehung, eine persönliche, lebendige Beziehung begonnen zwischen Ihnen und diesem lebendigen Gott. Und dann werden Sie immer wieder hinzutreten. Dann werden Sie gewissermaßen mit einer offenen Tür zum himmlischen Thronsaal leben. Dann werden Sie diese Erfahrung auch machen, dass der allmächtige Gott immer für Sie da ist. Und dass kein Tag des kommenden Jahres ohne ihn sein wird. Manchmal werden wir das deutlicher spüren. Manchmal werden wir subjektiv das so empfinden, als ob da eine dicke Wolke wäre. Aber er hat versprochen: Ich lass dich nicht im Stich und du kannst dich auf mich verlassen. Und genau das will er uns durch den Hebräerbrief deutlich machen. Ich schließe. Im Gästebuch einer Pension hatte ein offensichtlich verzweifelter Mensch seine Stimmungslage so ausgedrückt: Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden, erst wenn es nicht mehr schlägt. Das war auch eine Perspektive von Ruhe. Und einige Zeit später war ein Christ in dieser Pension zu Gast und hat das Gästebuch aufgeschlagen und hat diesen Vers gefunden. Und dann hat er seinen Vers drunter geschrieben: Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, bekam erst wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Ihr Herz für Jesus schlägt und dass Sie merken, er sorgt für Sie und er hält Sie fest in alle Ewigkeit. Amen.